HR Info Wirtschaft.
Die USA und der Iran haben in den vergangenen Tagen so laut mit ihren Säbeln gerasselt wie lange nicht. Nachdem die Amerikaner den iranischen General Qasem Soleimani am Flughafen von Bagdad getötet haben, hat der Iran den Amerikanern mit martialischen Tönen Rache geschworen. So wie zum Beispiel die Tochter des getöteten Generals Zeinab Soleimani.
Die Familien der US-Soldaten im Nahen Osten, die Zeuge der Niederlage der USA in den Kämpfen in Syrien, im Irak, im Libanon, in Afghanistan, im Jemen und in Palästina waren, werden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten.
US-Präsident Donald Trump hat den Iran im Gegenzug scharf vor Gegenschlägen gewarnt.
I will say this, if Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences and very strongly.
So klingt Kriegsgefahr. Und das beeinflusst den internationalen Handel. Und damit am Ende auch uns, selbst wenn die Kämpfe weit weg stattfinden. Konjunkturbremse, Kriegsgefahr, was der Iran-Konflikt mit der Wirtschaft macht. Unser Thema hier bei HR Info Wirtschaft. Ich bin Martin Honecker, hallo. Über die Reaktionen im Iran kurz nach dem Angriff auf Qasem Soleimani und die Sorgen, die dadurch an den Finanzmärkten ausgelöst worden sind, Ulla Herrmann.
Der Iran reagierte geschockt auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani, schwor Rache und setzte sogar ein Kopfgeld auf US-Präsident Donald Trump aus. Nieder mit den USA, nieder mit Israel, forderten die Demonstranten in Teheran. Damit hat sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter verschärft. An den Finanzmärkten geht deshalb die Angst um,
dass sich dieser Krisenherd Mittlerer Osten nochmal ausweiten wird. Und dann gibt es große Probleme. Also das heißt, man könnte auch an Angriffe auf ölproduzierende Fazilitäten denken. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht der Mittlere Osten komplett lahmgelegt wird durch so einen Konflikt. Und dadurch werden die Anleger aktuell so nervös.
Sagt Chefvolkswirt Carsten Pszeski von der ING Bank. Die Folge? Der Ölpreis schoss in die Höhe. Die Nordseesorte Brent sprang zeitweise über 70 US-Dollar. Auch leichtes US-Öl verteuerte sich deutlich. Denn der Iran grenzt an die Straße von Hormus. Es ist einer der weltweit wichtigsten Schifffahrtswege für den Rohöltransport. Erneut Carsten Pszeski.
Der Iran produziert 5% des allgemeinen Angebotes an Öl weltweit. Das ist noch nicht die Welt. Aber wenn sich halt dieser Konflikt ausweiten würde auf andere ölproduzierende Staaten im Mittleren Osten, das ist die Angst der Anleger, dass dann wirklich das Angebot knapper wird und dadurch dann der Preis noch weiter steigt.
Der höhere Ölpreis dürfte die deutschen Verbraucher empfindlich treffen, glaubt Rohstoffexpertin Gabriele Wiedmann von der DK Bank.
Höhere Ölpreise tun zuallererst den privaten Haushalten weh. Es wird teurer an der Tankstelle, es wird teurer beim Heizöltanken.
Wegen der Kriegsgefahr im Nahen Osten und dem Anstieg des Ölpreises fürchten Anleger Bremsspuren für die Wirtschaft.
Selbst kurzzeitige Rohölpreisanstiege können einige Unternehmen schon härter treffen. Das ist beispielsweise eine Luftfahrtindustrie, aber auch Aluminiumproduktion, die recht energieintensiv ist.
In Frankfurt rutschte der DAX zeitweise unter 13.000 Punkte. Der höhere Ölpreis zog vor allem Papiere der Lufthansa weiter herunter. Denn die deutsche Fluggesellschaft muss mehr Geld für teures Kerosin ausgeben. Auch die Kurse des französisch-niederländischen Konkurrenten Air France KLM gaben deutlich nach. Und wie so oft bei Krisen flüchteten Investoren in den vermeintlich sicheren Hafen das Gold. Allerdings ist der Ölmarkt wegen des Fracking-Angebots der USA und der alternativen Energien nicht mehr so angespannt wie in den 70er Jahren. Deshalb beschwichtigt Gabriele Wiedmann,
solange in den USA so problemlos mit dem Fracking schnell reagiert werden kann und es schnell auch Produktionsausweitungen dort geben kann, besteht keine Sorge vor Knappheit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass solch ein Ölpreis nur kurzfristige Natur ist und wir relativ schnell dann auch bei den Ölpreisen wieder Rückgänge beobachten werden.
Ähnlich sieht es Chefvolkswirt Carsten Pszeski.
Aktuell das Niveau von um die 70 Dollar pro Barrel ist überhaupt kein Problem. 2018 standen wir auf ungefähr 80, 2013/14 standen wir noch bei knapp 100 Dollar pro Barrel. Also diese Größenordnung zeigen eigentlich, dass es diese Schmerzgrenze auf absehbare Sicht nicht gibt.
So erleben die Anleger zum Start ins neue Börsenjahr zwar wieder Schreckmomente, Aber Händler hatten ohnehin bereits gewarnt, 2020 würde kein leichtes Jahr.
Mittlerweile deutet sich an, dass der Ölpreisanstieg nach der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani auf über 70 Dollar tatsächlich nur kurzfristig war. Nach dem Gegenschlag der Iraner ohne US-amerikanische oder irakische Opfer auf zwei Militärbasen im Irak und nach den Beteuerungen von beiden Seiten, man wolle keinen Krieg, kostet ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent wieder deutlich unter 70 Dollar. Aber auch wenn sowohl die US-Regierung als auch die iranische Führung keinen Krieg wollen, beide Seiten drohen sich weiterhin gegenseitig. Inwiefern der Konflikt zwischen dem Iran und den USA die ganze Weltwirtschaft in Gefahr bringen kann, darüber habe ich mit Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel gesprochen.
Nun, er kann über zwei Schienen insbesondere die Weltwirtschaft tatsächlich beeinträchtigen. Zum einen über Auswirkungen auf den Ölpreis, so wie es jetzt kurzzeitig angedeutet wurde. Der Preisanstieg ist bislang noch nicht beträchtlich und er ist auch bislang nicht nachhaltig. Aber das könnte sich ändern und dann wäre eine dämpfende Wirkung auf die Weltwirtschaft zu erwarten. Und zum Zweiten ergibt sich eine weitere Quelle der Unsicherheit in der Weltwirtschaft. Die gesamte Atmosphäre für die wirtschaftliche Aktivität hat sich verschlechtert. Es sind einfach zusätzliche Risiken, Terrorismus, weitere Sanktionen und so weiter jetzt in der Luft. Und das beeinträchtigt die wirtschaftliche Aktivität, insbesondere Investitionsentscheidungen.
Was heißt das denn für uns in Europa und in Deutschland?
Das heißt für uns jetzt erstmal, dass wir sozusagen den Atem anhalten und abwarten, ob sich die Lage wieder beruhigt. Dann wäre dies eine weitere Episode, wie wir sie in den vergangenen Jahren öfter gehabt haben, von Anspannung und dann wieder Entspannung, oder ob sich die Lage weiter verschärft, und dann müssten wir auch damit rechnen, dass die Produktion und die Exporte leiden.
Wenn sich die Lage jetzt doch verschärft, was müsste denn schlimmstenfalls passieren, damit der Ölpreis doch längerfristig beeinflusst wird?
Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass sich die Krise auf die Produktion in den anderen Ländern in der Region auswirkt. Insbesondere der Irak ist als Nachbarland natürlich möglicherweise von Anschlägen betroffen, vielleicht von Kriegshandlungen könnte er betroffen werden. Und der Irak ist inzwischen wieder ein sehr wichtiger Erdölproduzent und vor allen Dingen Exporteur. Wenn der in größerem Maße ausfallen würde, wäre das eine wichtige Änderung am Weltölmarkt und könnte dann den Ölpreis nachhaltig nach oben schieben. Die zweite Quelle könnte sein, dass die Straße von Hormuz gesperrt wird. Das wird ja seit mehreren Jahren eigentlich schon immer mal wieder diskutiert. Hier gehen 20% der Weltförderung, über 30% der Welt, des Welthandels mit Öl hindurch, und wenn das nicht mehr möglich ist, dann wäre mit physischer Knappheit am Ölmarkt und mit stark steigenden Preisen zu rechnen.
Und wie wichtig wäre das für die Weltwirtschaft oder wie bedrohlich, wenn der Ölpreis wieder steigt?
Ja, wir befinden uns ja ohnehin in einer Phase, in der die Weltwirtschaft eher schwach ist. Wir haben im vergangenen Jahr rückläufige Industrieproduktion gesehen. Wir haben auch andere Quellen der Unsicherheit, die die Wirtschaft belasten. Die Handelskonflikte sind hier natürlich an vorderster Linie zu nennen, die insbesondere von den USA auch ausgehen. Und in einer solchen Situation wäre jetzt ein höherer Ölpreis natürlich eine zusätzliche Belastung für die Ölimportländer insbesondere. Wenn fehlende Produktion oder Erschwernisse im Handel die Ursache sind, dann würden auch die Ölexportländer nicht in vollem Umfang davon profitieren, was ja immer ein Ausgleich sein könnte. Damit wäre dann die Weltwirtschaft insgesamt an den Rand einer Rezession gerückt.
Welche Wirtschaftszweige sind denn besonders anfällig für einen gestiegenen Ölpreis?
Der Ölpreis wirkt sich direkt aus auf Industrien, die Öl sehr stark nutzen. Das ist insbesondere die chemische Industrie, die Produktion von Düngemitteln, Kunststoffen etc., Aber die Wirtschaft ist natürlich auch dadurch betroffen, dass die Haushalte mit höheren Brennstoffkosten konfrontiert sind und weniger Geld zur Verfügung haben, um andere Güter zu kaufen. Wenn der Benzinpreis steigt, wenn die Transportkosten allgemein steigen, dann geht das auf die Inflationsrate, dann wird Kaufkraft abgeschöpft, die dann nicht mehr zur Verfügung steht und die auch die binnenwirtschaftlichen Bereiche dämpfen wird.
Das heißt, wo spüren wir als Verbraucher überall einen gestiegenen Ölpreis?
Wir werden ihn natürlich besonders deutlich sehen an der Tankstelle, beim Heizöl einkaufen, in den Endprodukten, die wir sonst im Regal kaufen, ist der Ölanteil, der Energieanteil dann geringer. Aber wenn der Ölpreis auf längere Sicht steigt, wird sich dann auch in vielen anderen Produkten werden die Preise anziehen. Und die Inflation wird insgesamt nennenswert steigen. Wir haben das gesehen in der Phase vor der großen Rezession und kurz danach, als die Ölpreise auf über 100 Dollar gestiegen sind, dass die Kaufkraft dann doch irgendwann spürbar beeinträchtigt.
Das heißt, der Ölpreis, der lag ja schon mal deutlich höher. Öl ist ja eigentlich ein Gift für die Umwelt. Müsste man denn klimatechnisch gesehen nicht sogar darauf hoffen, dass der Ölpreis steigt, damit sich die Wirtschaft mehr Mühe geben muss, auf erneuerbare Energien umzusteigen?
In der längeren Frist wäre das eine Möglichkeit, die alternativen Energien konkurrenzfähiger zu machen, auch in Ländern, in denen vielleicht von staatlicher Seite keine großen Subventionsprogramme laufen und die fossilen Energien noch einen Kostenvorteil haben. Aber kurzfristig und schockartig den Ölpreis zu erhöhen, das ist natürlich kontraproduktiv und reduziert eben dann auch die Möglichkeiten der Wirtschaft, sich über Investitionen in eine nach fossile Energiestruktur umzuwandeln.
HR-Info Wirtschaft.
Die jüngste Zuspitzung zwischen dem Iran und den USA kommt alles andere als plötzlich. Der Konflikt zwischen beiden Ländern reicht jahrzehnteweit zurück. Bis heute haben die Amerikaner nicht vergessen, dass iranische Studenten 1979 die US-Botschaft in Teheran gestürmt und 52 Geiseln genommen hatten. Festgehalten wurden die dann über ein Jahr lang. Kurz nach dem Angriff auf den iranischen General Soleimani jetzt, twitterte Trump, die US-Streitkräfte hätten deshalb genau 52 Ziele im Iran im Visier. Darunter auch wichtige Orte für die iranische Kultur. Außerdem hat Trump auf Twitter geprahlt, die USA hätten gerade erst für 2 Billionen Dollar neue Militärausrüstung angeschafft und hätten sowieso das größte und beste Militär der Welt. Das könne man den Iranern schicken, wenn sie eine amerikanische Basis oder Amerikaner angreifen würden. Soweit ist es nach dem Raketenangriff der Iraner erstmal nicht gekommen. Stattdessen hat US-Präsident Trump neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Sanktionen, die beeinträchtigen den Iran und seine Wirtschaft ohnehin seit Jahren. Warum? Christoph Keppeler mit einer Zusammenfassung.
Schon länger vermuteten die USA, dass der Iran eine Atombombe bauen wollte. Der Iran bestritt das. Die Vereinten Nationen beschlossen Sanktionen gegen den Iran. 2015 aber gelang es, das sogenannte Iran-Abkommen zu unterzeichnen. Auf der einen Seite die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China. Auf der anderen Seite der Iran. Der Deal, der Iran baut keine Atombombe, dafür sollten die Sanktionen gegen das Land abgebaut werden. Ob er sich an das Atombombenverbot hielt, überprüfte die Internationale Atomenergieorganisation. Ein sehr gutes Abkommen war das, meinte der damalige US-Präsident Barack Obama.
Dieses Abkommen ist nicht nur die beste von allen Alternativen. Es ist der strengste Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen, der je ausgehandelt worden ist. Und deshalb hat mit der Ausnahme Israels jede Nation dieser Welt, die sich öffentlich dazu geäußert hat, das Abkommen unterstützt.
Aber Donald Trump, der mittlerweile US-Präsident geworden war, kündigte Anfang Mai 2018 einseitig das Abkommen.
Under the decaying and rotten structure of the current agreement, we will be instituting the highest level of economic sanction.
Nach der verfallenden und morschen Struktur des Abkommens werden wir größtmögliche Wirtschaftssanktionen einführen, sagte Trump. Die anderen 5 Staaten und der Iran wollten sich weiter an das Abkommen halten. Das aber wollten die USA nicht. Sie drohten allen Staaten, die etwa iranisches Öl kauften, mit harten Sanktionen. Daraufhin drohte der iranische Präsident Hassan Rouhani damit, die Ölexportrouten im persisch-arabischen Golf zu blockieren. Vor etwa einem Jahr sagte der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senates, der Iran arbeite momentan nicht an einer Nuklearwaffe. Präsident Trump widersprach ihm per Twitter. Im Mai verlegten die USA einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten. Der Iran andererseits setzte den Vertragspartnern Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China ein Ultimatum von 60 Tagen. Wenn sie sich nicht an das Atomabkommen halten würden, werde auch der Iran schrittweise das Abkommen brechen, während die USA weitere Sanktionen gegen Iran verhängten. In Saudi-Arabien wurden im Mai auch 2 Ölpumpstationen mit Drohnen angegriffen. Die USA vermuteten dahinter den Iran. 2 Öltanker wurden angegriffen, auch dafür machten die USA und Großbritannien den Iran verantwortlich. Im Juni schoss der Iran eine US-Drohne ab. Donald Trump zog in letzter Sekunde einen Vergeltungsmilitärschlag zurück. Stattdessen griffen die USA per Cyberattacke die Raketenkontrollsysteme des Iran an. Der Iran drohte jetzt, die Urananreicherung zu steigern und damit das Atomabkommen, so wie die USA schon vorher, zu brechen. Der Iran warf den USA vor, dass sie hinter den Protesten im letzten November steckten, sagte Generalmajor Qasem Soleimani.
Fast alle Drahtzieher der Proteste konnten identifiziert und festgenommen werden. Auch dieses Mal hatten die Amerikaner keinen Erfolg. Sie können sich eine weitere Niederlage zurechnen.
Qasem Soleimani wurde jetzt durch einen Angriff der US-Luftwaffe auf den Flughafen in Bagdad getötet.
Während die Amerikaner längst aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind, versuchen die Europäer auf der anderen Seite das Abkommen weiter zu retten. Nicht ohne Grund, weiß Astrid Korall.
Der 14. Juli 2015 ist nicht nur für die damalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ein historischer Tag. Die USA, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Deutschland unterzeichnen nach jahrelangen Verhandlungen das Atomabkommen mit dem Iran. Damit soll sichergestellt werden, dass das Land keine Atombomben baut, die Atomkraft aber weiterhin zivil nutzen kann. Teheran verpflichtet sich zum Beispiel, die Urananreicherung sehr deutlich einzuschränken und akzeptiert strenge internationale Kontrollen. Im Gegenzug heben die USA und die EU Sanktionen gegen den Iran auf, dessen Wirtschaft beginnt sich zu erholen. Das Abkommen schließen die verschiedenen Länder noch während der Amtszeit von US-Präsident Obama. Sein Nachfolger Trump aber hält wenig davon. Im Mai 2018 kündigt er im Alleingang den Rückzug aus der Vereinbarung an. Wenig später treten die US-amerikanischen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft. Die Europäer, vor allem Frankreich, Großbritannien und Deutschland, versuchen, das Atomabkommen noch zu retten. Mit der Handelsgesellschaft Instex, über die der Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abgewickelt werden soll. Bislang aber zeigt dieses Instrument wenig Wirkung. Auch der Iran reagiert. Seit vergangenem Jahr hält er sich schrittweise nicht mehr an die getroffenen Vereinbarungen.
Jetzt vor kurzem, am 5. Januar, hat der Iran dann angekündigt, den letzten Schritt zu vollziehen und sich an gar keine Vorgaben aus dem Atomabkommen mehr halten zu wollen. Die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde will der Iran aber fortsetzen. Ein letzter Hoffnungsschimmer, dass das mühsam verhandelte Atomabkommen doch noch gerettet werden kann. Wie gut das Atomabkommen der Wirtschaft im Iran und dem Handel mit den Iranern getan hat, daran erinnert sich Manfred Tilz von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland.
Der Handel hatte sich nach Abschluss des Atomabkommens und dem Herunterfahren der Sanktionen im Januar 2016 gut entwickelt. Es gab einen regelrechten Hype und ausländische Delegationen gaben sich in Teheran die Klinke in die Hand sozusagen. Der Außenhandel des Iran legt im ersten Jahr nach Aufhebung vieler Sanktionen sowohl bei den iranischen Importen mit rund 20% als auch bei den Exporten des Iran um ca. 17% zu. Und hier war insbesondere der Öl- und Gassektor deutlich verbessert. Und wenn man sich mal die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran anschaut, So ist hier insbesondere bei den deutschen Exporten in den Iran eine deutliche Zunahme seit 2016, also seit der Aufhebung der Sanktionen, zu verzeichnen. Beispielsweise stiegen die deutschen Ausfuhren in den Iran 2016 um 25% auf dann rund 2,6 Milliarden Euro. 2017 gab es dann noch einmal eine Steigerung um über 15% und da sind wir schon bei 3 Milliarden Euro angelangt. Bei den Importen, die traditionell immer etwas geringer waren aus dem Iran, gab es erst 2017 dann eine Zunahme, dann allerdings um fast ein Drittel und da erreichten wir 414 Millionen Euro.
2018 ist Trump dann als Nachfolger von Barack Obama wieder aus dem Atomabkommen ausgestiegen und die USA haben neue Sanktionen verhängt. Wie hart hat das denn die iranische Wirtschaft getroffen?
Ja, nach der Entscheidung von Präsident Trump, einseitig aus dem Atomvertrag mit dem Iran auszusteigen, gab es bei den europäischen und eben auch deutschen Firmen eine große Verunsicherung, wie es denn weitergeht mit dem Iran-Geschäft. Und viele Firmen zogen sich nach dieser Entscheidung aus dem operativen Geschäft zurück oder minimierten es, um ein eventuelles US-Engagement nicht zu gefährden. Für die Wirtschaft im Iran hatte das natürlich fatale Folgen. Die Exporte gingen runter und auch die Importe. Zwar hielten die EU-Staaten Deutschland, Frankreich und auch das Vereinigte Königreich an dem Abkommen fest und es gab ja auch keine EU- oder UN-Sanktionen, aber die Sekundärsanktionen der Amerikaner hatten schon Einfluss auf Unternehmensentscheidungen und diese spiegelten sich dann auch in einem Rückgang der Handelsbeziehungen mit dem Iran wider. Insbesondere die US-Sanktionen gegen Öl-, Gassektor und die petrochemische Industrie hat bei den iranischen Ausfuhren von Rohöl und auch von Ölkondensaten zu einem starken Einbruch geführt. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Im April 2018, das war also ein Monat vor diesem Ausstieg aus dem Atomvertrag durch die Amerikaner, hat der Iran noch etwa 2,8 Millionen Barrel Öl pro Tag ausgeführt. Und im November 2018 lag der Wert bereits unter einer Million Barrel pro Tag. Also es hatte schon deutliche, zum Teil wirtschaftlich sehr starke Auswirkungen, negative Auswirkungen für den Iran. Und auch auf den bilateralen Handel zwischen Deutschland und Iran hat das Auswirkungen. So ist festzustellen, wenn man jetzt einmal die aktuellen Zahlen sieht, dass sich der Handel in den ersten 10 Monaten 2019, das sind also die aktuellen Zahlen, die wir haben, gegenüber dem Vorjahr, dass sich das halbiert hat. Die deutschen Exporte gingen um 50% zurück und liegen mittlerweile nur noch bei 1,2 Milliarden Euro und die Importe gingen um fast 57 zurück bei nur noch 174 Millionen Euro.
Der Handel mit dem Iran ist also nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen wieder eingebrochen. Nicht zuletzt, weil die USA auch sanktionieren, wenn Unternehmen aus Drittstaaten, also zum Beispiel aus Europa, mit dem Iran Geschäfte machen. Einige EU-Staaten wollten sich das nicht bieten lassen und deshalb haben sie vor einem Jahr die Tauschhandelsbörse Instex gegründet, um europäischen Unternehmen trotz der US-Sanktionen Geschäfte mit dem Iran zu ermöglichen und das Atomabkommen mit Teheran so doch noch zu retten. Instex, das steht für Instrument in Support of Trade Exchanges. Von Anfang an mit dabei Deutschland. Stefan Überbach aus Brüssel.
Wir schaffen jetzt eine Möglichkeit, über die auch Geschäfte abgewickelt werden können. Das ist ein Schritt, der deutlich macht, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union, auch wenn andere anderer Auffassung sind, geschlossen und entschlossen unseren Weg gehen.
Bundesaußenminister Heiko Maas vor genau einem Jahr. Gerade hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Tauschhandelsbörse Instex gegründet, um damit die Iran-Sanktionen von US-Präsident Trump auszutricksen und gleichzeitig das Atomabkommen mit der Führung in Teheran zu retten. Denn die neuen Wirtschaftsblockaden der USA bedrohen auch europäische Unternehmen, die mit der Islamischen Republik Geschäfte machen wollen. Aus Angst vor US-amerikanischen Strafmaßnahmen wickeln nämlich kaum noch Banken sogenannten Iran-Deals ab. Und hier kommt Instex ins Spiel, damit der Handel auch ohne Banken laufen kann. Und zwar ungefähr so. Der Iran liefert Öl, Europa Lebensmittel oder Medikamente. Soweit die Theorie. In der Praxis aber ist Instex bisher ein Flop.
Es hat sich noch kein Unternehmen getraut, von diesem Instrument Gebrauch zu machen,
sagt der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Über die Tauschplattform wurden bis heute genau 0 Geschäfte abgewickelt. Das erste soll zwar in den nächsten Wochen über die Bühne gehen, ob es aber wirklich dazu kommt, ist angesichts der angespannten Lage ungewiss. Die europäischen Unternehmen stecken in der Zwickmühle. Sie müssen sich entscheiden zwischen dem iranischen Markt und den USA. Gregor Wolf vom Bundesverband für den Groß- und Außenhandel.
Den Unternehmen fehlt es definitiv nicht an Mut. Aber am Ende ist internationale Verflechtung der Unternehmen einfach zu hoch. Eine Tauschbörse für Forderungen reicht da einfach nicht, sondern diese exterritorialen Wirkungen erstrecken sich ja beispielsweise auch auf das Versicherungsgeschäft. Und auch alle anderen Akteure in der gesamten Lieferkette hängen da ja mit drin und müssen diesen Anforderungen Genüge tun.
Sitzt Donald Trump mit der US-amerikanischen Marktmacht im Rücken einfach am längeren Hebel? Es sieht ganz danach aus. Das deutsche Iran-Geschäft hat sich jedenfalls zuletzt mehr als halbiert. Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament.
Wir haben ja auch sehr schwache Abwehrmaßnahmen gegen Sanktionen von Drittstaaten. Da müssen wir besser werden. Und das war der erste Versuch und in der Tat, der ist ins Leere gelaufen.
Die großen Hoffnungen der EU haben sich also nicht erfüllt, auch weil die europäische Unterstützung für Instex nur halbherzig ist. Außer den 3 Gründungsmitgliedern machen nämlich nur die 4 skandinavischen Staaten sowie die Niederlande und Belgien mit. Dabei wollte die EU eigentlich zeigen, dass sie sich von den Einschüchterungsversuchen aus Washington nicht beeindrucken lässt, was Gregor Wolf vom Deutschen Groß- und Außenhandelsverband auch richtig findet.
Die Tauschbörse Instex ist ein ganz wichtiges Zeichen der Bundesregierung, dass Iran Geschäft ausdrücklich noch gewünscht ist. In der Praxis hat das Instrument bisher allerdings nicht funktioniert, aber dennoch müssen wir weiter nach Lösungen suchen, um unsere außenwirtschaftliche Souveränität wieder zu gewinnen bzw. beizubehalten.
Ist die Tauschhandelsbörse überhaupt noch zu retten? Nur wenn die EU geschlossen auftritt und mehr als bisher ins Risiko geht, glaubt der grüne Wirtschaftspolitiker Reinhard Bütikofer.
Offensichtlich hat sich der Mangel an Entschlossenheit in der Geschäftswelt und in der politischen Welt so aufgeschaukelt, dass am Schluss eine gute Absicht völlig unrealisiert bleibt.
Konjunkturbremse, Kriegsgefahr, was der Iran-Konflikt mit der Wirtschaft macht. Das war das Thema hier bei HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. HR Info Wirtschaft gibt es jede Woche 2x neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek.